Hallo und willkommen zu Folge 63 von Tilpot im Januar 2026. Wir nehmen auf am 15. Dezember 2025. Hallo, genau. Dirk.
Hallo, Sujivan.
So, wir sind im neuen Jahr.
Wir haben noch gar nichts über das Wetter gesagt. Bei uns ist es arschkalt und feucht. Und bei euch? Mit Nebel.
Also heute war sonnig sogar. Sehr sonnig sogar.
Oh, warum?
Weil keine Wolken da waren.
Ach so. Gut.
Und nicht arschkalt. Also irgendwie, keine Ahnung, 6 Grad oder so.
Oh, ja, da hatten wir weniger.
Das ist T-Shirt-Wetter.
Ja. Badehose zu Hause gelassen.
Genau. So, wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Und zwar hatte ich in der letzten Folge und in der vorverletzten Folge hatten wir ja über sichere Softwareentwicklungs- oder SDLCs quasi gesprochen. Hm.
Womit der Software Delivery Lifecycle gemeint ist.
Genau, diese Worte habe ich gesucht. Danke, ja. Dirk.
Dafür sind wir ja zu zweit hier.
Damit es kein Monolog wird. Hey, ganz überraschend. Und da hatte ich ein Feedback von Christoph Petrausch bekommen in der Matrix-Gruppe. Und zwar sagt er dann zwei Sachen vor allem. Einmal, weil wir das Thema Kiverno oder Kiverno und OPA, den Open Policy Agent, kurz angerissen haben. Dann so, ja, du kannst damit schauen, dass nur Images aus bestimmten Registries kommen. Diese Tools basieren auf einem Admission Webhook-Konzept von Kubernetes und bekommen den kompletten Request-Payload. Und da kannst du dann für jedes Feld Regex oder andere Bedingungen definieren. Und da würdest du dann einfach sagen, dass das Image-Feld in der Container-Spec immer die Regex mit der erlaubten Registry entspricht. Also genau das, was ich auch erwartet habe, ohne zu prüfen, hat er uns bestätigt. Und ansonsten halt eben auch nochmal, dass wir in dem Thema Canary-Deployment noch neben dem Thema Canary Deployment halt Feature Flex noch betrachtet haben, was ja so ein bisschen Hand in Hand geht. Was ich eigentlich hätte.
Feature Flex nicht betrachtet haben, was wir hätten machen sollen.
Ja, yeah, genau. Ich hätte eigentlich getippt, wir hätten das gemacht, aber.
Gut. Ja, anscheinend. Es scheint ja aufmerksamere Hörer zu geben als uns.
Genau. Ich weiß es, dass ich es in meinem Buch betrachtet habe.
Ja.
Womit kommen wir nun zum Buchupdate.
Der Werbeblock beendet wird. Genau.
Genau, apropos Werbeblock, wir hatten noch mal einen Gastauftritt beim Engineering-Kiosk.
Genau. Und da haben wir über Open-Source-Contributions jenseits von Code gesprochen und 10 Minuten, die sich lohnen, glaube ich, für jeden, der sich auch bei Open-Source beteiligen möchte. Und damit können wir nachher die Brücke zum Hauptthema schlagen, aber genau.
Genau, also es sind tatsächlich nur 10 Minuten und nicht mehr. Wir können uns oft kurz fassen, wenn man uns zwingt.
Und ich glaube, das war die erste Folge, die von einer von einem Fremdteam gemacht wurde in diesem Jahr. Also ich habe mit dem Andi noch geschrieben und die machen es so in der Adventskalenderzeit, dass die Hälfte der Episoden im Adventskalender von ihnen kommt und die andere Hälfte kommt von befreundeten Podcasts.
Ja.
Und ich glaube, wir waren die erste oder zweite Folge von einem befreundeten Podcast.
Ja, da gab es noch ein paar andere, ja. Ja. Die ich auch noch nicht alle gehört habe.
Lohnt sich in jedem Fall reinzuhören. Die werden auch noch verfügbar sein, obwohl die Adventszeit, wenn ihr diese Episode hört, schon vorbei ist.
Ja. Gut. Ansonsten haben wir noch ein Feedback bekommen, was ich zufällig entdeckt habe. Und zwar auf Spotify. Zwei, drei Dinge zu Spotify. Es gibt ja, also ich nutze ja Spotify für Musik hören, du glaube ich nicht. Da gibt es ja, wir haben aber unseren Podcast auch auf Spotify, einfach damit wir überall sind. Und da gibt es ja diesen Spotify Wrapped für eigentlich nur fürs Musik hören oder auch also als normaler Nutzer von Spotify. Aber es gibt halt auch noch mal die Podcaster oder Content-Creator-Variante, die bei uns dieses Jahr, wie auch letztes Jahr, einfach nur, oh, das war fehlgeschlagen, versuche es später noch mal, aufploppt. Wahrscheinlich, weil wir viel zu wenig Datenpunkte haben, weil wir da irgendwie, keine Ahnung, 150 Follower oder sowas haben. Und man kann da aber mittlerweile ja auch kommentieren. Und wir haben genau eine Person, die da, ich glaube, dreimal oder so kommentiert hat, und das ist der Mehmet. Und der Mehmet sollte sich mal nicht den Spotify nutzen, sondern sich eine ordentliche Podcast-App besorgen. Weil wir gucken da auch effektiv gar nicht rein.
Das ist doof gemacht. Also normalerweise wird man über Kommentare auch informiert.
Das kann sein. Kann sein, dass ich es auch deaktiviert habe oder so. Du bist ja gar nicht in dem Account, glaube ich, drin, ne? Oder?
Weiß ich gar nicht. Also normalerweise bekommst du ja eine Mail, wenn du was.
Ja, das kann sein, aber ich deaktiviere auch meistens auch alles Mögliche an Benachrichtigungen.
Ja.
Damit ich nicht genervt werde.
Für die Kommentare ist das schade. Wenn man das aktivieren könnte, wäre das schon gut.
Ja.
Dann übersehen wir die nämlich nicht.
Wir könnten auch einfach die Kommentare da deaktivieren, glaube ich, vielleicht.
Weiß ich nicht, aber ist ja auch doof, irgendwie.
Ja, die sollen ja richtige.
Dann sollen sie gar nicht so einen Podcast von Spotify wegnehmen. Da können wir jetzt eine Grundsatzdiskussion führen. Ich bin übrigens wirklich nicht bei Spotify, ich bin bei Deezer, wenn ich mal Musik höre, ja.
Ja, genau. Aber seinen Kommentar können wir auch noch mal mit betrachten, weil wir hatten ja vor ein paar Folgen darüber, über die religiösen Diskussionen diskutiert. So von wegen, er hat dann noch mal neben Linux-Distros noch Browser Wars hinzugefügt. Die haben wir so vergessen. Und mittlerweile haben sie LLMs abgelöst. Sagt jetzt so, ja, stimmt irgendwie.
Mhm. Ja, so ein bisschen zumindest. Mhm.
Und fand ich dann auch noch mal witzig. Oder auch noch mal, wo liegen genau die Passwörter, ja, und ist das ein Open-Source-Dienst oder nicht?
Ja. Ist es überhaupt ein Dienst oder liegen die lokal? Genau. Hostet ihr das selber oder hostet das jemand fremd? Fragen über Fragen.
Genau. Als ob man Dienste wie OnePassword verwenden möchte oder nicht. Ja. Gut, so viel dazu. Kommen wir zu einem Till-Update. Und zwar kein Buch-Update. Wobei vielleicht schon.
Ja, so ein halbes.
Genau. Wir wollen nämlich mal über die Pläne für 2026 sprechen, aber nicht um Vorsätze.
Genau.
So die Idee.
Weil wenn ihr diesen Podcast hört, werden die Vorsätze wahrscheinlich schon alle gebrochen worden sein. Von daher bringt es nichts, über gute Vorsätze zu reden, sondern eher über das, was für uns groß im Jahr 2026 ansteht und was wir uns überlegt haben. Bei mir ist zum Beispiel in der Liste drin, dass ich gerne zwei Open-Source-Veranstaltungen besuchen möchte. Und da stehen auf dem Programm die Chemnitzer Linux-Tage, die sind im März, und die Frostcon, die ist im August.
Genau, da werde ich auch da sein. Oder zumindest, wenn nichts dazwischen kommt.
Ja. Du hast noch andere Veranstaltungen, zu denen du möchtest, oder?
Ja, mehr so den. Also ich will zumindest noch bei diversen Veranstaltungen mehr aus Business-Sicht quasi betrachtet, was einreicht, und gucken und auch hingehen. Ich habe eine ganze Liste, aber ich habe noch nirgendwo was eingereicht. Und wobei doch bei dem einen oder anderen schon. Und da wird sich dann sehen, was angenommen wird. Ich weiß aber auch bei den ganzen Sachen nicht, okay, möchte ich vielleicht dahin auch ohne Vortrag oder nicht, weil die sind dann doch relativ teuer mit irgendwie ein Tausender oder so für das Ticket. Plus, ich habe dann ja keine Einnahmen in der Zeit. Ja. Deswegen sind die quasi doppelt teuer.
Ja. Was mich zu der Frage gebracht hat, ob man immer nur zur Veranstaltung geht, wenn man da was selber mitgestaltet.
Genau. Nee, nicht völlig, aber bei den Open-Source-Veranstaltungen ist es einfach, weil es halt am Wochenende ist. Ne?
Ja, aber du bist ja selbst und ständig, du könntest ja auch am Wochenende arbeiten und Geld verdienen.
Ja, kommt auf den Kunden an. Im Moment bin ich ja in einem...
Du kannst ja mal deinen Arbeitseinsatz zeigen und zeigen, dass du auch am Wochenende... Das liegt alles an dir.
Genau. Aber ich will ja nicht nur auf IT-Veranstaltungen gehen. Ich habe nämlich auch noch zwei Ultraläufe, wo ich hingehe. Und zwar einmal der Ruhr-Eifel-Trail, das sind 77 Kilometer in meinem Fall mit 2800 Höhenmetern. Das ist quasi der Trainingslauf im April, war das, meine ich. Für den Zugspitz-Ultra-Trail, wo ich dieses Mal die 100 Meilen laufen will, also 164 Kilometer sind es dann im Juni. Das wird spannend. Und anstrengend. Ja. Sehr anstrengend.
Wir müssen mal gucken, was wir mit deiner geistigen Schädigung machen, ob wir das irgendwie noch in den Griff bekommen.
Genau.
Ist ja Wahnsinn, ja.
Aber ich will auch wieder mal ein bisschen Fahrrad fahren. Und dazu auch ein Dank an Madonius, der mir ein bisschen Fahrradempfehlungen gegeben hat neulich.
Und der ist auch bei uns im Chat, also wenn ihr euch mit ihm austauschen wollt, herzlich willkommen, kommt in unseren Chat.
Genau, wir reden über Fahrräder.
Wir reden auch über Fahrräder, wir reden über vieles tatsächlich.
Genau.
Zu beruflichen Dingen habe ich dann auch noch, dass ich die Rolle im Unternehmen, also da, wo ich gerade bin, nochmal überarbeiten oder neu gestalten möchte. Da wird sich vielleicht noch was tun. Das ist noch ganz interessant. Und meine Frau macht eine Spürhundeführerausbildung. Und da will ich sie natürlich nach Kräften unterstützen, dass sie das auch hinbekommt.
Mhm. Inwiefern musst du dann unterstützen? Oder meinst du mehr so zeitlich?
Ja, das hat viel mit zeitlich zu tun. Also in der Zeit, wo sie nimmt ja einen Hund mit. Mhm. Und der andere Hund, den lasse ich ja nicht alleine zu Hause. Das heißt, dass ich da auch zu Hause sein werde.
Ja.
Und mit dem Arbeitgeber schon abgesprochen. Wir haben 2 Pflichtoffice-Tage pro Woche. Und das bekomme ich halt mit dieser Ausbildung nicht hin. Aber das ist abgesprochen, dass das geht.
Oh ja.
Das habe ich schon angesprochen. Sie hat auch einige Abende Theorieunterricht. Ich glaube 10 oder 12 oder 15, keine Ahnung. Und dass ich ihr da den Rücken frei halte, dass sie das auch machen kann.
Oh ja.
Solche Sachen halt.
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, ich meine letztendlich halt Weiterbildung nicht nur für Weiterbildung und berufliche Veränderung nicht nur bei dir und bei deiner Frau, sondern auch bei mir letztendlich. Im Moment bin ich halt einfach in einem Freelancing-Job. Das war ja das, was wir jetzt vor 3 Sätzen quasi waren. Mhm. Und das ist halt einfach nur 40 Stunden effektiv am Kundenprojekt dann halt arbeiten. Mhm. Aber das ist halt wenig Unternehmertum halt effektiv. Und das ist für jetzt halt in Ordnung. Langfristig will ich das aber halt echtes Consulting quasi dann machen, um mehrere Kunden gleichzeitig bedienen, statt den einen Kunden zu machen und hart auf, nur wenn ich arbeite und Stunden aufschreibe, werde ich bezahlt, damit ich eben solche Sachen wie Laufen gehen, Radfahren oder auch zu Konferenzen gehen, dann halt nicht zu sehr mit der einen Brille betrachten muss.
Mhm. Sicherlich auch wichtig, ja, genau.
Genau, und da will ich halt einmal ordentliches Positionierung, Marketing und effektiv dann auch Sales dann auch aufbauen über das Jahr hinweg. Mhm. Da habe ich jetzt auch nochmal einen Business Coach, den ich verwenden werde, der kein cringy Business Coach ist, hoffe ich zumindest. Und das wird mir hoffentlich auch selbst weiterhelfen, so okay, wo möchte ich genau hin, was möchte ich genau tun, weil so richtig klar, ich habe noch keinen Elevator-Pitch. Fällt mir dann halt auch manchmal so auf.
Mhm.
Und das ist dann halt alles nicht ganz so einfach. Aber da komme ich gleich noch zu Dingen, die wir 2025 gelernt haben. Also bei unserem Shorty gleich auch noch dazu.
Ja. Elevator-Pitch, für die es noch nicht kennen, das ist, dass man eine Idee oder eine Geschäftsidee jemandem während der Aufzugsfahrt beibringt. Das heißt, dass man 30 Sekunden bis eine Minute hat, um darüber zu reden.
Genau, das klingt immer sehr, das klingt jetzt ein bisschen cringe, wenn man, fand ich zumindest immer. Aber ich merke jetzt dann halt so, naja, wenn ich auf irgendeiner Konferenz bin oder sonst wo und mit Leuten rede, die eventuell entweder selbst oder mich wie ein anderes connecten könnten, dann muss ich halt in dem einen Satz halt schon interessant sein. Da habe ich keine Zeit, in 10 Minuten zu erzählen, was ich so alles mache, nur damit der zu merken, ja, okay.
Man kann sich das wie auf einer Party vorstellen, wenn man sich gegenseitig vorstellt und dann sagt, erklär mal in 2 Sätzen, was du eigentlich machst.
Ja, genau.
Das ist schwierig genug.
Genau. Drucker, irgendwas mit Druckern.
Irgendwas mit Druckern, genau. Ja, und das Buchupdate ist jetzt diesmal von mir. Wir planen eine neue Auflage vom Adminbuch. Da wird sich ganz viel tun. Ein Autor ist ausgeschieden, ein neuer Autor ist dazugekommen. Wir haben die Toolchain komplett müssen eine komplett neue Toolchain übernehmen. Wir machen es nicht mehr in LaTeX, sondern jetzt über einen sehr spooky Markdown-Workflow mit mehreren Containern und dann in das Publikationsformat übersetzen. Wollen wir mal schauen, wie das klappt. Und da werde ich sicherlich noch viel zu tun haben. Und was ich vorhabe, ist mal wieder heimatnah in Urlaub zu gehen. Also seit meine Eltern beide tot sind, bin ich kaum im Ruhrgebiet gewesen. Mal schauen, das würde ich gerne mal wieder machen.
Ja, ja. Du kannst ja nicht mal besuchen kommen.
Ich werde das schon so timen, dass du nicht zu Hause bist.
Ah, ja, gut.
Dann bist du wahrscheinlich in Bern, ne? Das
genau.
Da sprechen wir uns ab. Ja, im ersten halben Jahr wird das sowieso nicht klappen mit Urlaub. Da macht Silvia halt ihre Ausbildung. Darüber habe ich hier gerade gesprochen. Ja. Aber vielleicht im Herbst schauen wir mal.
Ja, ich gebe mir Mühe, dass ich da im Urlaub bin.
Ich werde dich rechtzeitig informieren. Der Techniker sieht von mir.
Genau, ich habe mich doch auch schon für dich im Mai angekündigt, damit du ein halbes Jahr Zeit hast, aufzuräumen.
Ja, Ist das Mai?
Anfang Mai. DevOps Days Zürich wollte ich eventuell hin.
Ja. Also am ersten Tag kann ich dabei sein, zweiten Tag leider nicht. Genau.
Ja, schauen wir mal. Ist aber auch noch alles in der Schwebe.
Ja.
Genau. Ansonsten habe ich auch noch wieder gemerkt, das geht es so halb in Pläne, halb Plan, halb Vorsatz auf. Ich will meine ein bisschen Selbstoptimierung weiter betreiben. Mhm. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder angefangen, mein Handy Screentime zu reduzieren, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich komisch. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt, wie viel im Digital Wellbeing unter Android, und habe irgendwie die letzten Tage kontinuierlich 5 bis 6 Stunden Screentime gehabt.
Wow.
Plus zu dem, was ich eh schon am Fernseher und Rechner habe.
Ja.
Und das meiste ging auf frühmorgens und spätabends.
Ja.
Also im Bett liegend halt drauf. Entsprechend dann auch wieder kein Handy mehr im Schlafzimmer. Wieder was lesen, was ich auch länger nicht mehr gemacht habe. Und mich wieder dran gewöhnen, ohne Podcast einzuschlafen quasi. Weil dann habe ich das Handy neben mir. Mhm. Sondern eben mit Lesen vorher.
Mal wieder was zu lesen ist bestimmt keine schlechte Idee.
Ja. Genau. So viel dazu.
Gut.
Kommen wir zu den Shorties. Und zwar zu meinem. Und zwar tun ja so viele, dass man mal wieder reflektiert für das Jahr. Das sind letztendlich beide Shorties, mehr oder weniger. Mhm. Und ich glaube, so das, was ich dieses Jahr am meisten gelernt habe, ist, dass Werte nur dann Werte für einen selbst, also wofür man steht und sowas, nur dann einen echten Wert für einen selbst dann auch wieder haben, wenn man für diese einsteht. Mhm. Und weil letztendlich hat ja jeder seine eigenen Werte und ein eigenes Werteempfinden für sich selbst, aber halt auch mit wie man mit Menschen umgeht. Und dann ist halt auch immer die Frage so, okay, wie steht man tatsächlich dazu? Ab wann hört es auf? Was kannst du über hinausblicken, wo vielleicht nicht? Mhm. Hast du dir mal deine eigenen Werte niedergeschrieben?
Ja.
Und welche sind sie?
Und prompt sind die Gesichtszüge entgleist. Also ich habe ja erzählt, dass Stoizismus meinem Wertegerüst relativ nahe kommt. Und dass ich der Ubuntu-Philosophie, nicht der Distribution, sehr verbunden bin. Also dass ich mich als Bestandteil eines Ganzen verstehe und dass das ganze Räderwerk nur dann funktionieren kann, wenn alles zusammenarbeitet letzten Endes. Und dazu gehört auch, und das ist eine Implikation daraus, dass ich versuche, mit jedem Menschen, egal von wo er kommt, vernünftig umgehen möchte. Und dass ich Diversität für eine Stärke halte und dass ich respektvoll mit Menschen umgehen möchte, aber das folgt alles aus diesen Grundsätzen, ja.
Ja. Ja, genau, das in dem Fall ganz überraschend sind wir ein bisschen ähnlich.
Verrückt.
Nein.
Doch.
Oh.
Du machst einen Podcast mit einem alten weißen Mann, genau.
Genau. Ich möchte auch ein bisschen mehr Diversität. Diversität in mein Leben haben. Weil genau, ich sonst so wenig weiße Männer habe, alte weiße Männer in meiner Umgebung habe.
Ja. Wir könnten das ändern. Aber ja.
Genau. Vor allem mit ganz wenigen gearbeitet. Auf der Arbeit habe ich nie alte weiße Männer. Ja,
das kann ich mir vorstellen. Das ist schon hart, wenn man so immer mit den Jungspunden zusammenarbeitet.
Aber zurück zu den Werten. Ich meine, ich habe mir das jetzt nicht so richtig aufgeschrieben, aber so Sachen wie Bescheidenheit oder generell den Menschen sollte es gut gehen, was du ja auch quasi auch gesagt hast. Also eher zusammen statt gegeneinander und halt letztendlich so humanistische, altruistische Sachen und weniger egozentrisch dann halt auch. Ne?
Wobei, ich habe das altruistisch bei dir gelesen und da habe ich gedacht, bei altruistisch muss man immer sehr stark aufpassen, dass man nicht ausgenutzt wird. Dass die Grenze relativ fließend und dann ist es auf einmal nicht mehr Altruismus, sondern Selbstschutz. Also und Selbstschutz kann auch ein Wert sein.
Ja, genau. Ich habe halt vor allem nach einem Wort gesucht, was das Gegenteil von egozentrisch ist. Mhm. Und beziehungsweise nicht egozentrisch ist, sagen wir so. Mhm. Und das geht dann ja von da bis da.
Ja, genau.
Und effektiv gehört dort für mich dann auch Effizienz und Nachhaltigkeit ein bisschen dazu, zu den Werten. Nicht nur auf Umwelt, sondern halt, also Umwelt im Sinne von Natur, sondern halt auch die Menschen, das so nachhaltig mit den Leuten umgehst quasi.
Mir ist, als ich das gelesen habe, durch den Kopf gegangen, dass es ja auf so viele verschiedene Ebenen gibt, auf denen wir Werte haben. Mhm. Zum Beispiel könnte auch dazu gehören, dass man sich fleischlos ernährt.
Ja.
Also wir sind immer stärker auf dem Weg, uns fleischarm zu ernähren, Part-Time-Vegetarier, dass wir halt, wir essen zwar noch Fleisch, aber deutlich, deutlich, deutlich weniger als früher.
Ja.
Und wenn, dann achten wir auch auf gute Haltungsform und zahlen dann lieber für das wenige Fleisch, was wir essen, mehr und wissen, dass es vernünftig
dass es gelächelt ist. Hat, bevor es geschreddert wurde.
Geschreddert, ja, genau. Nein, aber es wird, im Ende wird es dann wahrscheinlich irgendwann vegetarisch werden, vermute ich mal, aber im Moment sind wir halt bei Fleischarm.
Ja, ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen hin in die Richtung. Mhm. Aber angekommen bin ich da auch nicht. Aber ja, ich glaube, es wäre nicht falsch zu sagen, grundsätzlich hilft es, wenn alle weniger Fleisch essen würden.
Genau, und das
auf verschiedenen Ebenen, Tierschutz, ja. Umweltschutz, gesundheitlich.
Das passt in das Stichwort nachhaltig, was du gerade eben gesagt hast, genau.
Ja. Mhm. Und das Ding ist, weswegen wir darüber auch reden, ist, bei mir fiel es ja vor allem im dienstlichen Kontext auf, für den Job, den ich schnell wieder hingeschmissen habe. Und beim Job hat man halt nicht den vollen Einfluss darauf, wie die Firma ist, was die Firma sagt, wie die Firma handelt und natürlich vielmehr, mit welchen Leuten hat man direkt im Team zu tun. Und da stellt sich halt auch immer die Frage, ja, okay, was sind das für Werte, wenn ich nicht dazu einstehe?
Ja.
Und für mich war es dann halt auch wichtig, das war so mein größtes Learning effektiv, dann halt so, naja, ich will mir auch selbst in den Spiegel gucken können und sagen können, so, nee, ich habe das Richtige gemacht, weil ich mit diversen Leuten und deren Werten nicht einverstanden bin.
Ja.
Und da ist es mir egal, wenn ich viel Geld auf den Tisch lasse oder sowas.
Ja, Geld ist halt nicht alles, ne? Also Geld ist schon wert, aber natürlich nicht ein Wert, über den wir jetzt gerade reden, an der Stelle. Und letzten Endes geht es darum, Konsequenzen zu ziehen.
Ja.
Auch wenn sie vielleicht temporär unangenehm sind.
Ja. Und jetzt im Nachgang halt, ich meine, ich bin da jetzt schon 6, 7 Monate raus. Wann war ich raus? Offiziell 1. April raus. Also 8 Monate. Das ist dann halt schon die richtige Entscheidung grundsätzlich für mich gewesen. Auch wenn ich natürlich viel mehr Geld verdient hätte, wenn man das effektiv immer arbeiten für Geld verdient, darf man nicht vergessen. Auch wenn ich viel Geld liegen gelassen habe und dann auch in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich hätte natürlich auch nicht in die Selbstständigkeit gehen können, sondern halt irgendwann, also wieder anstellen können. Aber ich glaube, das passt schon so. Auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung, den Job zu verlassen, wenn man mit den Leuten überhaupt nicht klarkommt auf so vielen verschiedenen Ebenen. Weil jedes Mal, wenn ich in die Details gegangen ist, auf die ich hier nicht eingehen werde, haben die Leute echt nur geguckt, so, gut, dass du da weg bist.
Ja, ich meine, wir haben uns ja die ganze Zeit darüber unterhalten und es war ja irgendwie schon relativ schnell klar, dass du da keinen Einfluss nehmen kannst auf das, was da passiert. Du hast es versucht.
Ja.
Und bist dann nicht weitergekommen und dann muss man irgendwann noch sagen, ja, es ist eine sinnvolle Methode, ist auch Distanz zwischen sich und die Firma zu bringen.
Genau. Ja, ich meine, was ich dann ja auch effektiv gesehen habe, es gibt Menschen mit Scheuklappen, die setzen sich diese Scheuklappen auf, um die Probleme wegzudenken. Und für mich sind diese Leute Teil des Problems.
Was zum Teil aber auch Selbstschutz ist, auch wenn man das nicht will. Es gibt viele Leute, die trauen sich selber nicht zu, da eine Stimme zu haben. Da gehört auch Mut zu.
Ja, genau. Aber sind trotzdem Teil des Problems.
Und unbedingt, ja, definitiv.
Genau. Genau. Es ist halt immer noch die Frage, okay, kann ich mehr machen? Hätte ich mehr machen sollen?
Also so wie sich das, erstmal muss man ja sagen, dass das nicht für die gesamte Firma gilt, in der du gearbeitet hast, sondern für den relativ großen Bereich, in dem du warst. Das Zweite ist, du hast ja versucht, Einfluss darauf zu nehmen. Du hast ja versucht, die richtigen Schalter zu drücken und das entsprechend auch weitergegeben. Und da sich dadurch nichts geändert hat, ist die logische Konsequenz, da nicht weiter zu investieren und einfach da rauszugehen. ist vielleicht so eine generelle Lebensphilosophie und eine Lebenseinschätzung zu sagen, dass man sich nur mit Leuten umgibt, die einem gut tun. Zumindest da, wo man den Einfluss hat.
Ja, genau. Also muss natürlich auch in gesunden Maße sein, weil ansonsten hat man toxische Positivität quasi oder toxisches Optimismus, was auch nicht geht, finde ich. Aber da muss man halt schon gucken, was man möchte.
Ja, und man muss unterscheiden, was schwierig ist und was toxisch ist.
Ja, toxisch wird eben manchmal gefühlt zu oft verwendet. Ja, inflationär genau. Verwendet.
Schwierig darf sein.
Ja.
Das manchmal ist es wert, das durchzustehen und das Schwierige durchzuarbeiten. Toxisch sollte es nicht sein. Ja,
ja, genau. Also schwierige Person hat eigentlich jeder irgendwo mal, schätze ich. Und es macht halt einen Unterschied, ob es eine Person ist oder sehr viele.
Ja. Es gibt das Modell, das haben wir hier, glaube ich, schon mal im Podcast gehabt. Es gibt das Modell der Circles of Influence. Der innerste Circle ist der Circle of Control. Das ist das, was wir direkt verändern können, was in unserem direkten Einflussbereich liegt. Dann gibt es den Circle of Influence. Das sind Sachen, die wir beeinflussen können. Das ist zum Beispiel, wenn wir Vorgesetzten helfen oder Kunden helfen oder da auch Sachen anbringen. Und der äußerste Ring ist der Circle of Concern. Das ist Sachen, über die wir uns ärgern, aber wo wir überhaupt keine Möglichkeit haben, etwas daran zu tun. Und im Circle of Concern, wenn sich da was tut, was völlig gegen unsere Werte ist, dann müssen wir halt das sinkende Boot verlassen. Das geht nicht anders.
Ja.
Oder wir riskieren Magengeschwür. Das kann natürlich auch sein, wenn man darauf steht.
Genau. Oder einen hohen Puls oder was auch immer.
Ja, hoher Puls allein ist ja noch nicht schlimm, wenn er nicht dauerhaft hoch ist.
Ja, wäre es gewesen.
Ja, genau.
Genau.
Ich würde gerne ein Zitat von Christoph Waltz noch mit einbringen, was ich hier in unserem Ticket als Bild drin habe. Der hat mal gesagt, oder es wird ihm zugeschrieben, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, wenn es dir nicht gefällt, wo du gerade bist, geh woanders hin, du bist kein Baum. Das sollte man sich vielleicht mal so im Hinterkopf bewegen.
In dem Sinne, ich muss los, dir.
immer dazu gesagt, wir sagen das von einem Level, wo wir wissen, dass wir einen Job haben, der anderswo auch gefragt ist. Also wenn du woanders hingehst und arbeitslos bist und überhaupt keine Möglichkeiten hast, weiterzukommen, dann ist es, wir sagen das auf einem ganz hohen Level.
Ja, und definitiv.
Das ist uns beiden auch bewusst.
Ja, definitiv. Das darf man überhaupt, also da immer sollten wir uns gegenseitig immer dran erinnern und das zählt eigentlich für so gut wie alle, die in der IT sind. Uns geht's schon sehr verdammt gut.
Ja.
Einige noch besser als anderen, aber ja.
Ja, die Frage ist, was besser ist. Ist besser nur mehr Geld oder ist besser ein besseres Arbeitsumfeld?
Also beides.
Ich glaube, ja. Aber es passt selten alles genau zusammen. Choose anyone. Möchtest du ein gutes Arbeitsumfeld oder viel Geld verdienen? Also meistens geht nicht alles zusammen.
Ja, genau. Gut.
Gut.
Dann zum nächsten Shorty, nämlich weitere Dinge, die wir 2025 gelernt haben, abseits von unseren eigenen Werten.
Ja, ich hab mal so mich auf dem Weg durch unsere Tierpod-Episoden gemacht und ich habe mal so in mein Journaling reingeguckt und auch mal in mein Logseq reingeguckt und auch mein Brack-Dokument durchgearbeitet und habe gesehen, dass ich so ein paar Sachen gelernt und auch wieder verworfen habe. Ich habe hier im Podcast mal über die Para-Methode gesprochen.
Was war das nochmal?
Organisation von Wissen, von Notizen mit Projects, Archive, Resources und das zweite A fällt mir jetzt gerade nicht ein. Oder eher das erste A. Ich habe es gemacht, ich habe es umgesetzt und habe es dann wieder verworfen, weil das eher nicht so die Art und Weise ist, wie ich mit Notizen und Informationen umgehe. Ja. Und ich glaube, nur weil jemand anderes das sagt, muss es für einen selber ja nicht das Richtige sein.
Ja.
Aus dem gleichen Kontext kommt Code. Code steht für Capture, Organize, Distill und Express. Das hatte ich allerdings beibehalten. Und zwar nicht so, dass ich es formalistisch betrachte, sondern ich sammle Informationen, versuche die zu organisieren, ziehe dann die wirklich wichtigen Informationen für mich raus. Und wenn ich was habe, dann rede ich hier zum Beispiel im Podcast darüber. Mhm. Das habe ich schon beibehalten. Kleiner Schmunzler für das, was ich gefunden habe, ist Nudeln kochen klappt auch mit abgeschalteter Herdplatte. Genau, einmal aufkochen und dann Herdplatte ausschalten, die Nudeln werden gar. Das haben wir auch in einer
hoffentlich al dente
Episode, er beleuchtete sehr al dente. ja, roh halt. Nein, Nein, sind schon durch. Ich habe gemerkt, dass Ego-Surfing mit LLMs zu sehr lustigen und sehr halluzinierten Resultaten führt.
Ja.
Dass man auf einmal Bürgermeister oder Firmenchef oder Trainer einer Nationalmannschaft wird.
Ja, gut, aber das ist eher seltener geworden über die Zeit, oder?
Ich müsste das nochmal durchführen. Vielleicht hat sich da mittlerweile was geändert. Das hat ja auch sehr mit dem Datenstand in den LLMs zu tun, genau.
Ja, und ob das Ding online sucht oder nicht in dem jetzigen Moment.
Ja. Ja, na klar.
Ich glaube, das Witzigste war von einem anderen Kollegen, einem GitLab-Kollegen, der mir gesagt hat, so, er denkt, ich bin er, weil ich ihm in den Danksagungen in meinem Buch erwähne. Und also stand da mein Buch drin als sein Buch.
Ja, auch
in Perplexity oder sowas.
Wunderbar, ja. Genau, also ich habe andere Tools für Notizen ausprobiert, Notesnook und Joplin, und bin dann schlussendlich wieder zurück zu Logseq gewechselt.
Weil? Ja.
Weil mir die Arbeitsweise sehr, sehr, sehr entgegenkommt, und vielleicht bin ich da schon ein bisschen versaut, weil dieses Tagging und das Verlinken über die Tags mir sehr, sehr gefällt, und das ist eine wirklich schöne Sache, vernetzt Informationen aufzunehmen.
Ja.
Ich habe auf der Frostcon gemerkt, dass ich den Kontakt zur Floss-Szene irgendwie verloren habe, weil ich mich jetzt auch länger nicht mehr damit auseinandergesetzt habe. Aber ich arbeite dran.
Wie meinst du das genau?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, welche Tools aktuell sind. Ich weiß nicht mehr, was in der Open-Source-Szene gerade an Themen oben sind, und muss mich da wieder stärker engagieren. Nein, es ist mir nur auf der Frostcon aufgefallen, dass ich bei einigen Vorträgen überhaupt nicht wusste, wovon die Leute reden. Das war mir früher nie so.
Ja, okay. Das, keine Ahnung.
Ja.
Ob das bei mir auch der Fall ist.
Ja, hat ja auch ein bisschen was mit dem zu tun, der Tag hat 24 Stunden, wie man das füllt. Und ich muss halt einen Teil meiner Energie darauf verwenden, dass ich da weiter mich engagiere und weiter was tue. Dann habe ich was über flexible Routinen gelernt. Das sind Routinen, wo man einfach sagt, dass man an einem bestimmten Tag was machen muss und nicht, dass man das an eine andere Routine andockt, was ja viele Atomic Habits zum Beispiel als Beispiel nennt, weil man hat rausgefunden, wenn das, woran das andockt, wegfällt, dass man dann die Routine nicht mehr durchführt.
Mhm.
Deswegen sollte man mehr über flexible Routinen nachdenken. Das Framework Diataxis für technische Dokumentation fand ich total interessant. Haben wir hier auch im Podcast behandelt. Werde ich auch für technische Doku benutzen. Stoizismus ist sehr spannend. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ist sehr, sehr nah an meiner Lebensphilosophie. Eine Sache, die ich neu gelernt habe, ist Signal hat einen wahnsinnig tollen Videochat, der sehr gut funktioniert.
Ja.
Mein Bruder und ich, wir haben das vor Jahren mal getestet. Da war das abgrundtief scheiße. Und wir haben gestern miteinander telefoniert und das hat wunderbar funktioniert.
Ja.
Auch unterbrechungsfrei. Das war echt gut. Mit Matrix kann man auch Videochats machen, also in der Element-App oder in anderen Apps. Und die alte Variante ist Jitsi, und es gibt noch einen eigenen Element-Chat, der mit der neuen Version von Element kommt. Funktioniert auch gut. Aber Signal ist besser. Ein Corporate Linux Desktop in einer Microsoft-Welt ist eigenwillig. ich habe gemerkt, an wie vielen Stellen das scheitern kann und was man da alles berücksichtigen muss. Da habe ich viel gelernt. Ich habe glücklicherweise wieder Spaß an der Technik gewonnen und habe meinen kompletten Toolstack überarbeitet. Und wenn diese Folge online ist, werdet ihr das schon bei mir im Blog gelesen haben können, oder ihr würdet es vielleicht in der nächsten Episode nochmal hören können. Da werden wir über die Tools mal sprechen.
Mhm.
Ja, dann habe ich ganz viel agiles Zeug gelernt, weil ich jetzt in einer voll agilen Teilorganisation arbeite im Value Stream. Und ich habe gemerkt, dass Umfragen machen nur begrenzt Spaß bringt.
Was für Umfragen?
Na, ich habe gefragt, was Entwickler von einem Linux-Desktop erwarten und ob sie Sudo-Regeln brauchen, Sudo-Rechte, also ob sie administrative Rechte brauchen. Und die meisten brauchen administrative Rechte. Sudo geht gar nicht, aber sie müssen nur Dinge installieren. Für nur Dinge installieren kann man einfach auch eine einfache Regel setzen. Da braucht man keine administrativen Vollberechtigungen für.
Ja.
Wofür man das braucht, ist, wenn man viel auf Stack Overflow unterwegs ist und man Copy und Paste machen möchte, dann braucht man voll administrative Rechte, aber das ist mit Sudo nicht. Du meinst aber wenn man den Transfer hinbekommen will, dann braucht man halt für vieles gar keine voll administrativen Rechte, keine Root-Rechte.
Ich kenne dieses Stack Overflow nicht. Kannst du mir mehr davon erzählen?
Ja, das ist die Quelle für die Microsoft AI.
Für alle AIs.
ChatGPT heißt sie, genau. Genau, das war es in Schnelldurchgang.
Genau. Bei mir sind die Punkte für Dinge, die ich gelernt habe, unabhängig davon, was ich vorhin schon erzählt habe, auf 5 Sachen zusammen, 5 Oberkategorien, sagen wir so. Einmal die Festanstellung, das hatten wir gerade. Und vor allem ja auf Werte, aber es ist irgendwie spannend, wenn man dann merkt, okay, wenn man schon erwartet, dass man die Erwartungen herunterschrauben muss und das Niveau doch sehr niedrig war, dann ist das halt irgendwie schon krass. Hm. Und wie gesagt, hatten wir auch gerade, Geld ist ja eben nicht alles. Und das ist auch dann nur für die Selbstständigkeit. Es ist schön, selbstständig zu sein, aber wenn man monatelang kein Geld macht, das ist auch nicht so praktisch. Und ich habe zwar, sage ich jetzt mal, einen guten Track-Record mit dem, was ich die letzten Jahre so gemacht habe, mit dem, was ich so für Bücher geschrieben habe zum Beispiel. Ja, das ist aber quasi so ein bisschen das Bare-Minimum. Um das dann halt tatsächlich in die Selbstständigkeit zu überführen, muss man doch deutlich mehr Arbeit und Aufwand reinstecken, als ein klar ist. Am Anfang denkt man so, oh ja, das geht ja eigentlich. Und dann fällt einem also so, guck mal eben Kunden gewinnen. Das ist gar nicht so einfach.
Ich habe gelernt, weil Silvia ist ja auch selbstständig mit ihrer Hundeschule. Wir haben Werbung gemacht, das hat überhaupt nichts gebracht. Es kommt alles über Empfehlungen.
Ja, und die muss man natürlich auch erstmal aufarbeiten.
Die muss man sich ja. Ja, aber du hast ja relativ viele Bekannte.
Genau. Ja, genau. Ich habe viele
Bekannte. Relativ großes Netzwerk.
Genau, die müssen ja auch erstmal wissen, was ich.
Genau.
Dass ich selbstständig bin, weil andere, viele kriegen das halt auch nicht mit. Und weil man die nur hier und da mal irgendwie sieht oder spricht. Und dann müssen sie natürlich wissen, für was genau, was möchte ich genau machen, was nicht. Und dann, das dauert halt eine Weile.
Ja.
Deswegen erwarte ich da eh, dass das sich noch ein paar Jahre hinzieht, bis das so richtig so ist, wie ich es haben möchte. So auch vom Tagesablauf halt her. Mhm. Genau, den Elevator-Pitch hatten wir vorhin auch schon. Und genau. Was technische Sachen angeht, das war jetzt mein erstes Jahr mit vollständig auf dem Mac. Ich würde sagen, es ist okay. Haut er nicht vom Hocker. Aber ich muss halt viel weniger mit Third-Party-Hardware und Software, die proprietär ist, sagen wir jetzt mal, herumfrickeln. Das ist für mich vor allem für Stream Deck relevant. Keylight, ich habe hier noch so ein Licht, Video oder für Videocalls ein Licht. Ich habe einen Teleprompter auch von Elgato. Das funktioniert halt einfach. Und ich muss da nicht so viel dran machen. Unter Linux war es mehr eine Frickelei bei einigen Sachen, die ich schon vorher hatte. Das ist eigentlich ganz gut. Der Rest wäre mir eigentlich egal, da wäre ich auch wieder unter Linux. Und die Hardware ist auch ein bisschen besser, muss man sagen, als die gängigen Laptops. Ich muss aber sagen, im Gegensatz zu dir, also, mir macht Frickeln außerhalb der Arbeit immer weniger Spaß.
Ja, Frickeln macht mir auch keinen Spaß.
Ja, okay. Was heißt für dich Frickeln?
Also wenn ein Tool sehr schlecht dokumentiert ist, früher habe ich mal den Ehrgeiz gehabt, ein Tool, wenn es gut bewertet wurde, in jedem Fall zum Laufen zu bringen. Das wäre für mich Frickeln.
Ja, okay.
Und heute, wenn das Tool nicht gut dokumentiert ist und keine gute Manpage hast, dann gesehen, gelacht, F8. Also dann wird's gelöscht.
Ja, okay, bei mir Frickeln ist nicht ganz so hart definiert wie bei dir. Für mich reicht das schon, wenn, keine Ahnung, also ich gucke jetzt nicht mehr so an. Früher habe ich bei vielen Software, die ich nutze, halt immer gelesen, okay, was gibt's da jetzt Neues? Welche neue Features gibt's denn? Nextcloud oder sonst was? Und mittlerweile denke ich so, ich gucke da mal eventuell mal rein. Wenn es da mal was Neues gibt, dann heißt das nicht, dass ich das umsetze.
Ja, aber das ist ja eher, du wirst älter, junger Mann. Das ist ja eher eine Funktion des Alters, dass du nicht mehr jedem Hype hinterherläufst.
Ja, und dann sieht man das zum Beispiel auch so Sachen wie LLMs, gibt ein paar Leute, die können, ich habe hier und da was automatisiert, um Sachen zu vereinfachen. Mit System Prompts, mit dies und jenes, dass er mir noch Daten rauszieht. Kann man machen. Ich habe da allein schon auf das Frickeln keine Lust zu. Unabhängig davon, dass ich den Mehrwert jetzt nicht so habe. Aber da könnte man manchmal so, eine Zeit lang hat man so, ich möchte jetzt jeden Scheiß verbessern, automatisieren und sonst was. Das ist bei mir irgendwie alles nicht mehr so aber stark gegeben.
Das habe ich auch nicht mehr. Also wenn das Frickeln ist, dann habe ich das auch nicht mehr.
Ja. Und genau. Und ansonsten beim Sport habe ich noch gemerkt, man kann 100 Kilometer laufen, das ist tatsächlich möglich. Es ist anstrengend, habe ich auch gelernt.
Am Stück?
Ja, in 24 Stunden geht auch. Nervig sind nur kleine Verletzungen, vermeintlich kleine Verletzungen, die dann einen ganz schön lange dann einen nachziehen. Das hatte ich dann den Sommer, Herbst über, wo ich jetzt so langsam raus bin, hoffe ich. Und dann merke ich auch ein bisschen, dass ich älter werde. Also, wenn es damit zusammenhängt. Und ansonsten noch neue alte Freunde. Es gibt immer mal wieder Leute, die man hier und da kennt. Und wir haben einen Chat zu fünft, glaube ich. Ja, im Wesentlichen zu fünft. wo du ja auch mit drin bist, wo ich mit drin bin. Und noch ein paar andere Leute, der super viel Spaß macht, wenn man dann die richtigen Leute dann irgendwie dann in Gruppenchats noch hat, die, wo es nicht so viel ist und nicht so wenig ist, was dann geschrieben wird, genau richtig ist. Weil zu viele Nachrichten, die dann auch irgendwie nicht so spannend oder lustig sind, können dann auch deprimierend sein. Oder halt unspannend sein. Aber manchmal passt es dann einfach. Das ist dann auch wieder schön.
Ja, es passt vor allem menschlich, ne? Das ist natürlich der nicht so wie im Tilpot-Chat.
Genau, wenn dieser Dirk nicht wäre.
Ja, nein, es passt menschlich natürlich ziemlich gut und wir sehen uns auf Konferenzen. Der Chat hat viel mit Konferenzen zu tun. Wir besprechen da, was wir auf den Konferenzen machen.
Ja.
Und plus mehr.
Genau.
With benefits.
Gut.
Wunderbar.
Kommen wir zu unserem Hauptthema, was quasi die Fortführung aus unserer Engineering-Kiosk-Folge ist. Worüber haben wir eigentlich in der Engineering-Kiosk-Folge genau geredet?
Wir haben über Open-Source-Contributions jenseits von Code geredet und wir haben in der Episode gesagt, dass wir im Tilpot mal über Open-Source-Contributions im Unternehmen reden wollten.
Genau.
Und voilà, da sind wir jetzt gerade. Willkommen.
Mensch, man könnte meinen, wir haben es geplant. Ja. Ja, man muss ein bisschen unterscheiden, weil letztendlich kann man das zweiteilig aufteilen. Also einmal an Open-Source-Projekten arbeiten als normaler Mitarbeiter, also an gängigen anderen Open-Source-Projekten und auch ein eigenes Open-Source-Projekt veröffentlichen. Beides ist ein bisschen schwierig, je nachdem, was so eine Firma man ist und was man darf und was man nicht darf.
Ja.
Weil das Erste sind, würde ich mal sagen, rechtliche Probleme. Herausforderungen, sagen wir so.
Ja, oder falsch verstandene Geschlossenheit. Vielleicht auch so. Also wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass ja das Einfachste wäre, wenn man Bug-Reports einreicht. Und ich kenne ein paar Firmen, bei denen das verboten ist, weil ja dann die Welt sehen kann, dass in dem Unternehmen, für das du gerade den Bug eröffnet hast, genau dieses Problem da ist. Und das könnte ja dann angegriffen werden.
Ja, genau. Was eine Überraschung. Du nutzt Linux.
Ja? Nein.
Doch.
Oh. Nein, aber da fängt schon an, also Sachen, die wir eigentlich für selbstverständlich halten, wo wir dann sagen würden, dass das ist so das Bare Minimum, was man machen kann, dass man sagt, wenn irgendwas nicht funktioniert, selbst das kann in verschiedenen Unternehmen dazu führen, dass man, wenn man das nicht gut abgesprochen hat, dass man schon eine Abmahnung bekommt.
Ja, ich glaube auch, wenn man in vielen Arbeitsverträgen reinguckt, dann steht halt drin, der Code darf nur Closed Source für die Unternehmen sein.
Genau, das heißt, und alles, was man macht, gehört dem Unternehmen, genau.
Genau. Inklusive dein Schweiß, der wird auch aufbewahrt und alles.
Ja, Schweiß ist dann dein Problem, das Handtuch darfst du selber waschen.
Genau. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem, da können wir jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil schwierig.
Ja, aber es lohnt sich vielleicht auch da mal mit dem Unternehmen zu reden und zu fragen, ob es nur daran hängt, dass man mit einer Firmenmailadresse auf so einen Bug-Report macht oder ob man als Privatperson das machen dürfte, was bei Software, die richtig viel Geld kostet, natürlich dann auch ein Witz ist, weil man relativ schnell herausbekommt, wo die Person arbeitet. Aber man kann das so ein bisschen umschiffen, glaube ich.
Ja, genau. Ich meine, wenn wir die rechtlichen Probleme mal außen vor lassen, dann gibt es eigentlich schon viele Sachen, die man machen kann. Und Bug-Reports sind so das Erste, das machen auch relativ viele, würde ich sagen, hier und da, weil letztendlich, ich würde sagen, die Hobbyprojekte sind eher in Unterzahl.
Ja, Ja.
Wenn man so in die typischen Sachen reinguckt. Hm. Und Contributen tun eigentlich, würde ich sagen, mittlerweile wird es über die Jahre auch mehr häufiger als noch vor 10 Jahren oder sowas.
Es wird in jedem Fall mehr. Also das kann man in jedem Fall sagen. Und es muss ja auch gar nicht was mit Code oder Bugs zu tun haben. Man könnte ja auch einfach mal einen Raum zur Verfügung stellen für ein Meeting, für ein Meetup.
Genau, das gibt es ja sogar auch relativ häufig, würde ich sagen.
Mittlerweile wird das auch mehr.
Also auch schon vor der Corona-Zeit war es, glaube ich, noch ein bisschen mehr als nach der Corona-Zeit. Da sind die Meetups ja auch zwangsläufig eingeschlafen durch Covid. Davor war aber auch schon viele Firmen, die dann zumindest für Meetups was bereitgestellt haben. Das waren ja nicht nur Open-Source-Themen, aber halt auch offene Themen. Aber halt fremde Leute durften in die Büros rein. Also ich gehe hin und wieder mal, hatte ich jetzt neulich auch wieder angefangen, zu irgendwelchen Meetups zu gehen. Gibt es. Und nach demselben Prinzip läuft das dann ja auch, ne?
Ja, es gibt in den großen Unternehmen gibt es aber meistens irgendwelche Bereiche, die für Besucher freigegeben sind, wo das dann kein Problem ist. Und ja. Bei den Unternehmen, wo es die in hoher Geheimhaltung unterliegen, da geht es vielleicht dann nicht, aber oder man muss hier halt die Leute halt begleiten. Die Möglichkeit besteht ja auch. Es gibt hier in der Schweiz den Linux ERFA, also ein Erfahrungsaustausch der professionellen Linux-Anwender. Und der wird auch von Unternehmen gehostet. Und die stellen dann meistens noch irgendwelche Teilchen auf den Tisch.
Ja.
Spendieren Kaffee und solche Sachen, genau.
Pizza.
Da kann man sich auch gut als Unternehmen präsentieren. Also ja. Ich meine, das hat auch noch einen Nutzen.
Ja, ja. Meetups sind generell praktisch, wenn man Zeit dafür hat. Das ist dann meist abends. Und es gibt Pizza. Also im schlimmsten Fall gibt es mal Pizza.
Ja. Also das Linux ERFA findet tatsächlich sogar den Tag über statt.
Ah ja, okay. Ja, das ist von Unternehmenssicht manchmal sogar schwieriger als abends. Aus Privatsicht aber andersrum.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil Unternehmen, je nachdem, mit welchem Unternehmen du zu tun hast, die sagen dann eher, Veranstaltungen, die am Wochenende sind, können ja nichts mit der Firma zu tun haben,
ja.
Wo die gängigen Open-Source-Veranstaltungen stattfinden. Und wenn du einen Arbeitstag da rein investieren musst, dann muss das ja was Sinnvolles sein, was findet ja zur Arbeitszeit statt. Es gibt die haarsträubendsten Assoziationen, die Leute damit haben.
Ja, ich glaube, man kann zu allem was sagen. Zu jedem findet man eine Begründung, die irgendwie Sinn macht.
Ja, oder auch nicht, Klammer zu.
Genau. Ich meine, jetzt für den gängigen Arbeitnehmer wie dich zum Beispiel, wäre es ja besser, wenn es tagsüber ist, als abends, weil du dann halt abends und am Wochenende deine Freizeit halt hast. Für Firmen, die sagen so, nee, geh mal nicht hin, du sollst hier gefälligst ordentlich arbeiten und dich nicht irgendwie weiterbilden, dann ist das für die Firma zwar doof, aber für die Leute, die können dann halt abends irgendwo hingehen, weil sie tagsüber nicht gehen können. Das hatte ich früher halt den Fall, dass ich halt quasi nur zu Wochenendkonferenzen gehen konnte, weil tagsüber durfte ich ja nicht.
Ja.
Weil dann würdest du ja mit dem Wissen woanders hingehen. Was ich auch gemacht habe, ganz überraschend.
Da gibt es ja dieses geflügelte Wort, dass sich zwei Leute im Unternehmen unterhalten. Stell dir mal vor, wir bewilligen dem Mitarbeiter die Schulung, der verlässt das Unternehmen. Und dann sagt der andere halt, stell dir mal vor, wir bewilligen die Schulung nicht und der bleibt.
Ja, genau. Genau. Oder geht trotzdem. Wir bewilligen es nicht und geht trotzdem.
Ja, super.
Genau. Anyway, das ist eigentlich nicht das Thema.
Nee.
Aber letztendlich kann man eigentlich schon sagen, so, was mir nämlich auch viel auffällt, ist, es gibt eigentlich viele Projekte innerhalb von Firmen, die auch außerhalb der Firma als Open Source veröffentlicht werden könnten, weil die quasi ein eigenes Produktteam haben, eine kleine Nische, weil es gibt natürlich so Riesenprojekte wie Linux, sagen wir mal, Red Hat, Ubuntu, GitLab, Grafana, was auch immer, aber ja, das sind halt diese ganz großen Projekte, sage ich jetzt mal. Aber es gibt dann ja manchmal so dieses kleine Add-on für irgendein anderes Open-Source-Tool, was du dir dann da, oder Modul, was du dir dann ranstöpseln kannst. Das wird ja teilweise das Rad ja immer wieder neu erfunden.
Ja.
Wo dann auch immer so eine Frage ist, so, was macht das jetzt für einen Sinn? Weil das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dass für den Containerbau von Container eben, dass es da ja auch irgendwie 5 verschiedene Tools gibt. Also du kannst natürlich Docker verwenden, du kannst Podman verwenden, du kannst Kaniko verwenden, du kannst Bilder verwenden und so weiter. Und irgendwie verwendet halt jeder irgendwie wo was, aber kaum war dann Kaniko deprecated von von Google. Ging bei voll vielen dann so, oh, wir können ja jetzt unsere Pipelines nicht mehr richtig bauen in unprivilegierten Containern.
Ja.
Und dann ja. So, okay, dieses vermeintlich kleine Tool wird dann doch ganz oft eingesetzt.
Ja.
Und die anderen Sachen funktionieren teilweise halt auch nicht so richtig, wie man es in der eigenen Umgebung haben möchte. Also musst du dann wieder gucken, wie man sich zurechtfrickelt.
Ja, aber auch da, wenn es ein Open-Source-Tool wäre, dann müsste man ja nicht darauf warten, dass das Google das wieder erlaubt, sondern kann man es ja vielleicht selber in seine Pipeline einbauen, auch ohne den Support von Google.
Ja, geht ja um die Weiterentwicklung. Ne? Also das
genau.
Im Canico-Beispiel wurde es jetzt von ChainGuard übernommen. Ja. Und was macht ChainGuard allerdings? Die bieten kein öffentliches Container-Image für Canico an. Das heißt, es wird noch öffentlich entwickelt. Du kannst dann theoretisch den Code dafür klonen und das Container-Image selbst bauen.
Hm.
Oder du gibst den Geld, damit du nicht nur Canico beziehen kannst, sondern auch diverse andere Services von denen.
Ja, ich liebe das Businessmodell. Aber du sprichst einen guten Punkt an. Also viele Unternehmen scheitern auch daran, ihre eigene Software Open Source zu stellen, weil sie zum einen Haftungsprobleme sehen.
Ja.
Wobei sich die Leute, die Haftungsprobleme sehen, noch nie Open-Source-Lizenzen angeguckt haben, ist meine Vermutung. Und das Zweite ist, dass sie denken würden, dass sie, wenn sie das Projekt, ist ja nicht mit dem Hochladen der Software oder des Quelltextes getan, sondern es geht ja dann noch um Support und um Weiterentwicklung.
Ja.
Und das frisst schon Zeit und Geld. Und den Aufwand wollen halt viele Unternehmen nicht treiben.
Ja, was ich auch nachvollziehen kann, weil es ist nicht wenig, wenn dann wenn man auch wirklich ernsthaft das betreiben möchte, da gibt es dann schon viele Sachen, die man da machen müsste.
Ja.
Was ich aber auch immer wieder spannend finde, ist Firmen, die sagen so, unser Code ist unser höchstes Gut. Mhm. Das bleibt jetzt schön in unserer Umgebung, es darf nirgends woanders raus und sowas. Und dann sieht man erstmal so, ja, selbst wenn das jetzt irgendjemand aus Versehen liegen würde, oder bewusst liegen würde. Mhm. So wie schlecht das dokumentiert ist, kann doch eh damit niemand was anfangen.
Ja, das kommt auch dazu. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil die Unternehmen, die das am lautesten sagen, sind die am meisten Open-Source-Software selber einsetzen.
Ja,
die
genau.
Sehr, 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 sehr stark auf den Schultern von Giganten stehen und dann sagen, ja, aber meine 3 Zeilen Code und die vier Variablen, die ich gesetzt habe, die sind so geheim, die kann ich natürlich nicht weitergeben.
Ja. Ja,
ich übertreibe maßlos, das sind meistens nur 2 Variablen. So.
Genau. Ja, das ist irgendwie in dem Sinne auch eh spannend, weil selbst wenn der Code öffentlich wäre bei vielen Firmen, deren Business von heute auf morgen, es wird halt an Business nichts ändern, weil das meiste ist Funktion, Marketing, Sales, was reinspielt. Und gar nicht so sehr, ob es jetzt Open Source ist oder nicht.
Ja, und sehr, sehr häufig ist ja auch die Software gar nicht das Wertschöpfende, sondern sind ja eher die Services, die mit dieser Software verbunden sind.
Ja. Genau. Ich meine, ich war ja bei GitLab und GitLab ist ja auch Open Core und da ist ja auch der MIT-Lizenz, das Open Source-Teil ist ja MIT-Lizenz und die Enterprise-Features sind ja unter einer nicht offenen Lizenz, aber die waren zumindest Source Available. Das heißt, du konntest auch da immer noch contributen, auch wenn es nicht eine Open Source Lizenz war, was ich auch besser finde, als komplett Closed Source zu haben, dass du da gar nichts machen kannst. Und das ist dann halt auch immer die Frage, so, okay, ist das jetzt besser als, klar, schön wäre es, komplett Open Source zu haben, geht aber nicht immer, wenn man es dann so machen will und schadet ja auch nicht, die machen immer noch Geld.
Ja. Wobei Open Core finde ich dann immer schade, ehrlicherweise. Das ist ein typisches Freemium-Modell. Du kannst alles für lau haben, aber die wirklichen Funktionen, die dich als Unternehmen weiterbringen, die musst du halt bezahlen.
Ja, also schön fände ich natürlich auch was anderes, aber gerade die einzige Variante, die auch richtig funktioniert, wenn man es kommerzialisieren will.
Ja, oder man bietet Services dahinter an, ne?
Also, ja, genau. Ja, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Redet man jetzt von so Venture-Capital-gebackten Firmen, wo es ganz viel Umsatz, je mehr, desto besser ist? Oder reden wir jetzt von einfach kleinen Firmen, die halt ihre Services anbieten?
Ja, nehmen wir zum Beispiel Reddit. Wir reden von Reddit, die mit dem Drumherum halt das Geld verdienen.
Ja. Aber die haben ja auch deren Pakete hinter Bezahlschranken.
Ja, die Pakete schon, den Quelltext nicht.
Genau, so wie Shane gerade auch, was du gerade auch doof findest.
Ja, finde das auch doof.
Genau, ich auch. Oder die Doku hinter.
Die Doku ist berettet hinter einer Anmeldung, das geht, glaube ich, schon in Ordnung.
Ja, aber da fände ich auch so, warum ist das hinter einer Anmeldung, wenn man es gleich öffentlich machen kann, aber naja. Ja,
wenn es hinter einer Anmeldung ist, kann halt ChatGPT nicht drauf zugreifen, das natürlich.
Naja, das kann sich schon überall anmelden.
Das vermute ich schon, ja.
Ja.
Vermute ich
schon. Genau. Genau. Was jetzt aber noch wichtig ist zu dem Thema ist, Widerstände im Unternehmen. Also letztendlich haben wir das ja so ein bisschen schon thematisiert. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt aber generell bei anderen Projekten was contributen willst, dann kann das manchmal schon ganz viel Zeit auffressen. Weil manchmal denkt man so, das ist ja nur diese zwei Zeilen Change bei dem Projekt, das kann ich mal eben machen. Das geht häufig, glaube ich, schon, aber dann hat man dann noch mal diese fünf anderen Fälle, die nicht zu dieser Zeile passen und dann sieht man da direkt dann so, habe ich jetzt keinen Bock zu. Was ich auch voll nachvollziehen kann. Sowohl jetzt aus Zeitsicht, also vielleicht hat man dazu Bock, aber aus Zeitsicht ist es halt wieder schwierig, weil dann fragt man, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und dann so, ich habe jetzt noch die fünf anderen Cases, die uns alle nicht betrachten, auch nochmal behandelt für unseren Change. Das kann dann halt eben auch zu Konflikten führen oder zu Widerständen im Unternehmen.
Ja. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass es einige Open-Source-Projekte gibt, die es neuen Contributern maximal schwer machen, da mitzumachen.
Das kommt nochmal hinzu, ja. Was man auch nochmal betrachten muss, ist, voll viele Firmen bauen sich irgendwelche komischen Workarounds. Also ich habe überall irgendwelche Workarounds gesehen, weil das gerade für den Use Case besser passt. Also werden dann noch irgendwelche Services hochgeschoben oder sonst was. Statt dass man die Arbeit lieber reinsetzt und das im Upstream fixt.
Ja, wobei das ein schwieriges Unterfangen ist, ehrlicherweise. Also der Upstream folgt ja in der Regel nach irgendwelchen Release-Zyklen und je nachdem, wie kritisch der Bug gesehen wird, geht er halt sofort im Patch-Release raus oder kommt er erst mit dem nächsten Minor-Release. Und es kann sein,
dass das ist was anderes. Ich meine jetzt wirklich die Sachen, wo gar nicht erst mit Upstream geredet wird oder gemacht wird. Und ich rede jetzt von eher so kleineren Sachen, die überschaubar sind. So dass dann lieber Wochen oder mehrere Personen, Tage, Wochen investiert werden, um irgendwie was aufzubauen, dauerhaft, einfach statt das direkt an der Quelle zu fixen.
Ja, aber ich muss das leider noch mal erwähnen.
Ja.
Du kannst es für dich an der Quelle fixen, sodass es für dich funktioniert.
Ja.
Und du kannst es dann auch gegen Upstream contributen.
Ja.
Aber ob Upstream dein Patch annimmt oder ob es diesen Patch in ein Release einbaut und wenn ja, in welches Release der Patch eingebaut wird, das steht in den Sternen.
Genau, das ist der nächste Schritt für mich, ja. Genau. Weil letztendlich haben wir ja, wenn wir jetzt sagen, so okay, in der eigenen Firma ist jetzt nicht das Problem, wir bauen statt was Eigenes zu bauen, packen wir das jetzt in Upstream rein, dann kommt wieder dein Thema zustande, korrekt. Weil letztendlich verschiebt sich das dann immer wieder auf verschiedenen Ebenen.
Weil ich habe mit kommerziellen Open-Source-Tools zu tun gehabt, wo genau das Problem aufgetreten ist, dass die Firma, die das den Support gemacht hat, das gefixt hat, das gegen Upstream contributed hat und dann gab es eine neue Version von Upstream, wo der Patch nicht drin war, da ist das gleiche Problem wieder aufgetreten.
Ja, genau. Genau, da ist halt natürlich immer die Frage, was ist das für ein Projekt, wie groß ist das, was kann man da machen?
Ja, gibt's. Ja.
Genau. Aber ansonsten, gerade so Sachen wie Doku, kann man doch relativ schnell contributen.
Ja, selbst auf dem niedrigsten Level, dass man Tippfehler behebt. Ja.
Genau. Solange es nicht für ein T-Shirt bei Hacktoberfest ist.
Wo man dann für jeden Buchstaben dann einen eigenen Commit macht. Und damit
läuft genau, Commit weil du brauchst ja deine vier Pull-Requests oder so ein Kram.
Ja, genau.
Für ein T-Shirt. Hey. Ja. Genau. Aber ja, das ist dann halt irgendwie, meckern halt sehr viele über Doku, aber machen dann nicht mal irgendwie so die Kleinigkeit. Wobei ich das neulich auch wieder hatte, dass ich an der Sache saß oder ein Kollege saß an der Sache und ich habe dann mit drauf geguckt, warum da was nicht geht. Und das wurde aus der Doku überhaupt nicht klar. Ich habe den Change vorbereitet, tut mir gerade so auf, vor ein paar Wochen, in der GitLab-Doku. Aber ich habe es noch keinen Merge-Request aufgemacht. Gut, dass wir darüber sprechen.
Ein Anfängerfehler, weißt du schon, ne? Genau.
Ja, genau. Passiert manchmal, wenn man wieder 10 Sachen gleichzeitig macht. Genau, aber ja, was ich auch noch mal ein bisschen geschaut habe, ist, was für Firmen haben denn auch noch, veröffentlichen selbst vermeintlich kleine, in Anführungsstrichen vermeintlich kleine Tools. Mir fiel vor allem Zalando auf, weil die haben dann auch so diverse Tools für Postgres oder sowas dann halt auch, was dann auch breit verwendet werden. Aber wenn ich da mal so reingucke, es gibt einen Postgres-Operator von Zalando und der dann halt zumindest, wenn man sich die Forks und die Stars auf GitHub anguckt, haben die da schon ordentlich Contributions gehabt. Und zwar jetzt irgendwie über 5000 Sterne auf GitHub und über 1000 Forks auf GitHub.
Das ist auch relativ weit verbreitet, glaube ich, ja.
Genau, und da sieht man dann manchmal so, okay, die hatten ein Problem, was sie halt lösen wollten, und das gibt's auch schon ordentlich lange, meine ich, über 8 Jahre oder so. Und dann ist das halt auf Open Source und dann wird das halt da auch public weiterentwickelt. Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch groß genug, dass es sich lohnt, auch die Contributions von anderen mit reinzunehmen, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Klar, es ist Aufwand, Open Source Contributions anzunehmen, zu verwalten, zu implementieren und zu testen, weil es ja auch viele Sachen sind, die man selbst nicht braucht. Aber wenn es irgendwann groß genug wird, dann kann man es halt auch weiterverwenden. Ne?
Ja, genau.
Dann hilft es einem selbst ja auch weiter. Weil das merkt man ja auch manchmal so. Manchmal passieren ja durch Open-Source-Projekte eigene Produkte.
Ja, ja.
Was dann ja auch irgendwie spannend ist. Wenn du sagst, da muss man manchmal auch die Chance nutzen. Aber es ist nicht so einfach, muss man dazu sagen. Weil worauf möchtest du dich jetzt fokussieren?
Schwierige Entscheidung, ja, für dich genauso.
Ich meine, jetzt bin ich ja quasi auf Arbeitgeberseite gewechselt, ohne dass ich Arbeitnehmer habe. aber da denkt man halt
doch. Einen hast du.
Ja, ich selbst. Sehr gut.
Ja.
Aber deswegen ist es ein bisschen schwierig. Also ein bisschen denke ich da schon noch, okay, wie würde ich jetzt handeln? So, weil ich muss ja immer noch gucken, dass Geld reinkommt, damit man die Leute bezahlen könnte. Im Moment bin ich nur ich selbst, aber zukünftig kann das halt auch anders sein, ne?
Ja, hoffen wir mal.
Aber ja, ich meine, bei Zalando, wenn man da gerade noch mal so guckt, dann gibt es zum Beispiel noch einen RESTful API Guidelines.
Ja.
Also das ist halt wirklich Guidelines für REST APIs. Und das hat dann halt über 400 Forks, weil es einfach mal so, okay, wenn wir es jetzt für intern schreiben, dann können wir das auch public machen. Ja. Warum nicht?
Also ich weiß, dass Google zum Beispiel einen ganz großen Haufen an Style Guides hat für alle möglichen Programmiersprachen.
Ja.
Die zumindest, wenn man sie nicht 1:1 befolgen möchte, die zumindest eine gute Basis sind, um über die eigenen Style Guides nachzudenken.
Ja. Ja, genau, das kann ja auch dafür helfen, dann so, ne? Und manchmal entwickelt sich dadurch ja dann ein eigener Standard daraus effektiv, ne?
Das passiert, ja, tatsächlich.
Ja. Und als ich dann nämlich geguckt habe zu Zalando, da findet man die Details unter opensource.zalando.com. Gibt es auch noch diverse andere Firmen, Großfirmen. Ich habe jetzt vor allem halt die Deutschen geguckt, weil klar, ne, wir müssen jetzt nicht über eine Google, Red Hat und Co. reden, die viel Open Source machen. Oder Microsoft. Ja. Ich hatte jetzt mehr so geguckt, so, okay, was sind denn auch deutsche Firmen, die da was machen? Und mir fiel dann halt neben Zalando, was ja auch eine deutsche Firma ist, Siemens und Mercedes auf. Weil die haben beide unter opensource.siemens.com als auch unter opensource.mercedes-benz.com halt nochmal ihre Open-Source-Tätigkeiten mit drin, die halt je nachdem halt auch mal ein bisschen unterschiedlich sind. Weil wenn du jetzt bei Mercedes zum Beispiel guckst, da findest du jetzt keine so großartig genutzten Repos wie bei Zalando, jetzt im Vergleich, konkreten Vergleich. Aber da ist zumindest schon mal der Wille da, wobei das wahrscheinlich auch wieder stark abhängig davon ist, in welchem Team man hängt.
Ja.
Und das ist dann nicht mehr ganz so einfach, weil bei Siemens zum Beispiel, Siemens macht die einmal im Jahr ein Event in der Schweiz in Zug, den Open Source at Siemens Day, wo auch diverse andere Leute eingeladen sind, was halt auch schön ist.
Ja, dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft, ja.
Warst du schon mal dahin. Da?
Ich wollte dahin.
Achso, du bist stets bemüht.
Ich war noch nicht da. Ja, genau.
Ja, genau. Und da merkt man dann manchmal halt so, okay, es gibt eigentlich schon, auch bei den großen Firmen gibt es dann auch schon was, weil sowohl bei Siemens als auch bei Mercedes gibt es einen Open Source Manifest dann auch entsprechend.
Ja.
wo man dann sowohl, jetzt wenn ich bei Mercedes mal reingucke, gibt es sowohl die Company Principles als auch die Employee Principles. Und bei den Company Principles steht ja zum Beispiel drauf, Mercedes-Benz shall support and encourage its employees to use, contribute to and create FOSS projects both in open and inner source endeavors. Finde ich gut.
Ja.
Und dann Mercedes-Benz shall allow the appropriate time for its employees to participate in FOSS activities. Klar definiert. Jeder soll Zeit dafür nehmen. Mercedes-Benz shall encourage and facilitate learning and advancements of its employees through FOSS activities. Finde ich auch schön. Und als viertes noch, Mercedes-Benz shall promote visibility in open source communities. Wie sehr ich das, wie fair man jetzt von Mercedes jetzt sieht, was sie open source machen, ist jetzt mal dahingestellt. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber zumindest, dass das auch niedergeschrieben ist, finde ich es gut. Ich meine, die Mercedes hat jetzt auch einen FOSS Center of Competence and the CIO. Also das ist schon recht hoch aufgehängt, scheinbar. Ja. Und wenn man jetzt halt nochmal auf die Employee Principles halt eben draufschaut, dann sieht man auch nochmal so, als erstes, ein Engineer shall look for open and inner source alternatives before writing custom codes or using proprietary alternatives. Ja. Also genau das, was wir auch vorhin ja meinten. Und eben prüfe FOSS Software. Zweites Ding, an Engineer shall strive to be active in the inner source communities. Gut, das ist jetzt mehr firmenintern. Aber auch das, ich erinnere mich an unser Gespräch mit, an mein Gespräch mit dem einen Klaus Müller, der Adminrechte auf einer GitLab-Instanz hat und dachte, ich möchte jetzt mal was in einem anderen Projekt fixen, an der Quelle. Dann wurde zurückgepfiffen, dass das ja nicht darf. Darf doch nicht in anderen Projekten einen Merge-Request aufmachen. Wo kämen wir denn da hin?
Ja, falsch verstanden alles. Ne?
Genau. Und dritter Punkt, wir sind weiterhin bei Mercedes. An engineer shall contribute to open source projects within the scope of his or her day-to-day work.
Ja.
Finde ich auch super.
Kann man sich dran halten, ne? Das finde ich auch gut.
Ja, genau. Und das vierte, any employee shall always act responsibly in open and inner source communities with care and respect in both content and communication in order to uphold a positive image for both himself, herself and the company. Ja, das ist für mich eigentlich klar. So von wegen Wasser ist nass. Man soll ordentlich arbeiten, egal ob innen oder außen. Aber gut. Ja. Finde ich trotzdem gut, dass das halt auch niedergeschrieben ist, weil dass man das niedergeschrieben hat, hilft halt schon, um darauf hinzuweisen, so von wegen so, hey, vielleicht, da gibt's doch was.
Ja,
und genau. Es gibt auch eine Gruppe, für die man sich hinweisen kann, wenn der, wenn der eigene Chef sagt, nee, geht nicht. Ich bin großer Fan von implizit versus explizit. Also für explizites.
Für explizit, ja, statt implizit.
Genau. Nicht andersrum.
Genau, ich auch.
Auch wenn man definieren muss, dass Wasser nass ist.
Ja, am Ende des Baumes hat der Soldat selbsttätig mit Kletterübungen aufzuhören. Ja, genau.
Genau. Ja, das war auch so ein Ding, was ich bei der alten Arbeit gelernt habe, dass selbst wenn ich explizit bin, dass es nicht explizit genug war.
Ja.
Weil ich, ja, egal.
Schwierig. Haken dran. Geschichte.
Ja, das ist so schwer.
Ja.
Genau. Bei Siemens klingt das ehrlich gesagt auch sehr ähnlich. Die haben auch Company Principles und Employee Principles. Und ich lese da jetzt nochmal drüber. Bei Company Principles, Siemens will support and empower its employees to use, contribute to and create open source software projects. Weiterhin Siemens will drive and foster active engagements in open source activities relevant to our company's project. Ich meine, gut, da ist das jetzt nochmal relevant und bezogen auf die Company-eigenen Projekte. Und halt auch nochmal encourage and facilitate learning advancement. Das klingt eigentlich genau gleich wie bei Mercedes. Vielleicht haben sie es auch abgeguckt, was auch für mich passt.
Vielleicht haben sie es auch geforkt, wer weiß.
Das kann sein, ja.
Genau.
Ja, das klingt wirklich genau gleich, weil das vierte Employee Principle ist auch, Employees will always act responsibly in the open source community with care and respect in both content and communication. Mensch.
Vielleicht findet man ja irgendwo die Quelle des Manifestos. Ich glaube schon, dass es irgendwo vielleicht übernommen wurde.
Ah, ja. Ich habe runtergescrollt und dann steht, in the spirit of open source, our manifest was initially inspired by the Mercedes-Benz Faust Manifesto. Also, ja.
Das ist übrigens auch eine gute Maßgabe für einen selber, proper Attribution, immer sagen, woher man die Sachen hat. Finde ich gut.
Ja, genau. Was ich aber noch schön finde, ist bei Siemens, es gibt eine Liste von Leuten, die das Ganze supporten, wo dann drin steht mit Jobtitel und in welcher Abteilung die sind.
Mhm.
So, dass man, wenn man auch Open Source machen will, eigentlich auch die Leute, die in derselben Abteilung ist, zumindest mal anhauen kann. Wahrscheinlich. Mhm. Hoffentlich.
Das haben wir auch, aber intern.
Ja.
Ja.
Public wäre schöner, finde ich.
Ja, also generell finde ich Public schön. Ich finde generell Public schöner.
Ja. Gut.
Ja, aber ich wollte noch kurz ergänzen, Volkswagen hat auch auf Open Source online gestellt, mit dem, der das da verantwortet, habe ich auch schon telefoniert oder geteamst. Die Bolloise, eine Versicherungsgesellschaft in der Schweiz, die hat auch sehr viel Open Source gemacht. Die haben fast alles mittlerweile Open Source und ja, meine Arbeitgeberin hat auch über 220 Repositories bei GitHub.
Ja.
Also es gibt schon einige Unternehmen, die Open Source contributen, auch öffentlich Projekte veröffentlichen. Ja. Über die Qualität der Software kann ich nichts sagen und um was da alles drin ist, kann ich auch nicht sagen. Ich bin ein Teil davon, habe aber noch nicht selber contributed.
Ja, ich finde halt auch, dass überhaupt der Wille zählt erstmal und ich finde, da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren schon einiges getan.
Ja.
Weil auch bei Firmen, mit denen ich zu tun hatte, die früher gesagt haben, nee, machen wir nichts und gar nichts, die haben irgendwie irgendwas auf GitHub, zumindest hier und da ein paar Projekte, damit das zumindest was public ist.
Ja. Was raten wir den Leuten, die in Unternehmen arbeiten, was noch nicht offen zu Open Source contributed, was sie machen sollen?
Kündigen.
Nein, so wird die Welt nicht besser.
Ja, was raten wir denn? Keine Ahnung.
Mein Tipp wäre, genau, erstmal mit Vorgesetzten reden, vielleicht auch mal mit dem Security-Chefs reden, also dem CISO meist, also Chief Information Security Officer, ob der da irgendwelche Bedenken hat und einfach reden und Werbung dafür machen.
Ja. Und sei es erstmal so ein Manifesto aufzustellen, das kann, glaube ich, schon mal helfen.
Ja, und wie wir gesehen haben, man kann es ja einfach übernehmen.
Ja, genau, aber man braucht halt jemanden, der es unterschreibt. Also jetzt, wenn man jetzt, keine Ahnung, bei so einer 50-Personen-Bude ist, dann braucht man halt immer noch seinen Chef oder so oder Chefin, die das dann auch unterschreibt.
Ja, aber wenn man das in der Tasche hat, ich habe da mal was vorbereitet, dann hilft das besser, als wenn man sagt, wir brauchen sowas, lass uns mal sowas zusammen machen.
Ja.
Wer schreibt, der bleibt. Wenn man was dabei hat, dann geht's schneller.
Ja, wobei man auch sagen muss, manchmal muss man auch erstmal die Idee im Kopf pflanzen und dann warten.
Ja.
Damit die Idee reift. Manchmal ist es auch hilfreich, wenn der Chef oder die Chefin denkt, es war die Idee von denen selbst.
Ja, natürlich. Der Punkt ist nur der, es hilft auch darüber zu reden, was man damit erreichen möchte und warum man das macht.
Ja,
genau. Wenn man das Warum gut beschreiben kann, dann ist man schon einen ganz großen Schritt weiter.
Ja, genau. Ja, so generell in dem Themenbereich, ich habe das Gefühl, das ist zwar besser geworden ganz grundsätzlich, aber bei so, sagen wir mal, den ganzen US-Firmen, die so Venture Capital gesponsert sind, unterstützt sind, ist es schon relativ normal, dass sie da hier und da Open-Source-Sachen haben, auch wenn es ein SaaS-Only-Business ist. Mhm. Bei deutschen Firmen oder alteingesessenen Firmen, nicht nur deutsche, ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Weil das dauert so eine, bis das sich dann so reinsetzt und auch da tatsächlich was passiert.
Ja.
Genau. Hast du sonst noch was?
Nee, glaube nicht. Also wir haben jetzt viel drumherum geredet, aber es lohnt sich in der Firma, die Diskussion anzustoßen.
Ja, genau. Vielleicht sollte ich da was Service anbieten.
Ja.
Könnte man halt, ne? Theoretisch so, hey, ich möchte Open Source machen, wie machen wir denn das?
Worauf müssen wir achten, woran müssen wir denken?
Genau, deswegen die Frage von dir vorhin, so was soll man machen? Mich anrufen, E-Mail schreiben.
Ja, E-Mail-Adresse in den Sendungsnotizen.
Genau. Gut, kommen wir zu den Tooltips. Und zwar fangen wir mit meinem an. Wir haben lange nicht mal über AI gesprochen und über Whitecoding. Ich nutze, wie viel codest du gerade, wenn überhaupt?
Zählt auch, dass ich neulich ein Plant-UML-Diagramm gemacht habe?
Vielleicht. Ist das dann, als Code definiert?
Ja, klar.
Dann ja. Gerne, ja. Ich meine sowohl dienstlich als auch privat, ne? Also jetzt nicht
unbedingt. Das war jetzt nur dienstlich. Privat schon das eine oder andere Shell-Skript, aber richtig viel code ich nicht, nein.
Ja, ich jetzt auch nicht so. Ich glaube, es war ein bisschen mehr als du, aber manchmal dann halt schon. Und ich habe halt hier und da halt ein paar AI-Tools so ausprobiert, aber gefühlt werde ich da immer wieder über, also Whitecoding-Tools, überholt von, was ist denn jetzt hier das Beste, und alle drei Tage ist dann was Neues anders. Da habe ich auch keine Lust, da wirklich da dran zu bleiben. Auch weil ich da nicht so hundertprozentig hinterstehe, wie das alles so läuft. Und das meiste ist dann halt doch sehr, sehr, sehr closed source effektiv dann halt auch. Und zwar habe ich dann jetzt mal so ein bisschen geguckt, und da bin ich jetzt eigentlich nur drauf gestoßen, aus meiner dienstlichen Historie. Und zwar das Tool Kilo Code. Kilo wie der Kilo.
Wie zwei Pfund.
Ja, genau. Sind 2 Pfund 1 Kilo? Keine Ahnung.
Ja, ja.
Okay. Das ist ein Open Source Wipe Coding Tool. Also effektiv ist es eine Extension für Visual Studio Code. Das Schöne ist, es ist halt Open Source. Man hat aber immer noch die Challenge quasi, dass man LLM-Tokens dafür effektiv braucht. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, weil wenn man jetzt das Problem hat, dass man nicht seinen Code irgendwo hinschieben möchte, zu OpenAI, zu Anthropic, mit Claude oder sonst was, dann kann man halt zum Beispiel Kilocode verwenden. Und dann an LLM selbst hosten, wenn man die Hardware dazu hat oder die Fähigkeiten jetzt sowohl von den Hardware-Bestimmungen als auch von der Kenntnissen halt besprochen. Und da kann Kilocode helfen, weil da kannst du effektiv dann halt sagen, also ich habe hier eine API-Schnittstelle, das kann bei dir laufen, das kann bei mir laufen, das kann bei irgendeiner bestimmten Cloud laufen, aber effektiv sagst du dann halt so, okay, ich habe jetzt hier eine bestimmte API, die ich verwenden möchte, und da bezahle ich dann halt auch effektiv das, was ich bezahlen muss, in welcher Form auch immer. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, eben weil es dann halt egal ist, welches Modell dahinter ist. Gut, einige Modelle sind natürlich besser und schlechter als andere, und du kannst natürlich da auch direkt Geld reinwerfen, aber im Wesentlichen ist es halt Open Source und man kann es verwenden. Das finde ich dann ganz, ganz praktisch, weil ich habe dann zum Beispiel mal Quen 3 verwendet, was halt ein Open Source, nicht Open Source, sondern ein Open Weights Model ist, ein chinesisches, was man sich selbst hosten kann. Ich habe das nicht selbst gehostet, weil dafür habe ich dann doch nicht die Hardware dazu, aber theoretisch könnte man das dann halt auch entsprechend machen. Und dann habe ich lieber was Offenes als was, wo unklar ist, wie viel Geld man da jetzt genau bezahlen muss oder sowas dann halt. Und warum ich gemeint habe, dass da hat mich meine dienstliche Vergangenheit eingeholt, das ist gegründet vom GitLab-Co-Founder. Der hat jetzt quasi auch nochmal das gegründet. Und da arbeiten diverse Ex-Kollegen, die auch bei GitLab waren, da dran. Es ist also auch Venture Capital supported Firma, aber halt Open Source, das ganze Zeug ist halt Open Source, was du halt in deinem Visual Studio Code als Extension auch installieren kannst.
Ja.
Und witzigerweise ist das ein Fork von einem Fork. Weil Kilocode ist ein Fork von, ich glaube, es war Roo-Code, R-O-O-Code, was wiederum ein Fork von Klein-Code ist. C-L-I-N-E. Frag mich nicht, warum.
Nee, tue ich nicht. Warum?
Warum? Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja. Genau. Kann man mal verwenden, wenn man vor allem mal etwas selbst hosten möchte und verwenden möchte.
Ja. Ich bin ja von Visual Studio Code komplett weg, aber ja.
Was nutzt du jetzt? Blatt Papier? Ich
nutze sehr viel Vim.
Ja.
Immer noch. Den Originalen ohne Neo davor.
Und, ja, ich auch.
Und selten mal Zed. Z-E-D.
Z-E-D.
Okay. Ja, so heißt der Editor. Können wir Können wir später mal drüber reden.
Ja, ja, ich verwende ja eigentlich Vim auch das meiste. Aber Visual Studio Code, wenn es halt ein bisschen was Größeres wird. Hm. Aber ansonsten bin ich da relativ, mir ist es relativ egal, was ich da verwende. Hauptsache, so die Basics kann's.
Die einzigen größeren Sachen, die ich in letzter Zeit gemacht habe im Code, sind LaTeX-Präsentationen schreiben. Und das zählt, glaube ich, nicht. Und für das bisschen, was ich mache, reicht wirklich Vim.
Also, ja. Ja, ja. Genau. Gut, so viel dazu.
Ja, prima. Ich habe auch einen Tooltip mitgebracht, und zwar ist es eine Wetter-App. Natürlich gibt es wie Santa mehr. Breezy Weather ist eine Wetter-App, die es allerdings nur bei F-Droid gibt, die es nicht im Google Play Store gibt. Und die erstmal schön ist, schön anzusehen ist und bei der man für jeden Ort, den man sich da anzeigen lässt, bestimmen kann, mit welchen Meteodiensten man diesen Ort verbinden möchte. Und ja, die unterstützen 50 verschiedene oder 80 verschiedene meteorologische Dienste. Ich benutze eigentlich immer den Default, den die App vorsteht, aber bin auch damit sehr zufrieden, aber ich könnte halt auch umstellen auf einen anderen Meteodienst. Das würde genauso funktionieren.
Also quasi das wie Kilocode nur für Wetter.
Genau, die Be The Weather ist ja genauso gut oder schlecht wie andere Wetter-Apps.
Ja.
Und die haben alle, sag ich mal, Provider von Open Data da drin, die ihre Wetterdaten öffentlich zur Verfügung stellen.
Ja, ich meine, ich gucke mir gerade die Screenshots an, das sieht schon so ähnlich aus, wie Google Wetter auch aussieht.
Ja.
Und ich bin da faul und habe halt einfach das, was Google aufs Handy packt quasi.
Ja, ich habe vorher Meteo Swiss für die Schweiz benutzt, aber die Wettervorhersage war genauso gut oder schlecht wie mit Breezy Weather.
Ja.
Und Breezy Weather gefällt mir einfach besser.
Hat das auch hier Regenradar?
Regenradar nicht, nein, aber es kann ich für den Ort sagen, ob da Regen angekündigt ist oder nicht.
Ja, das meinte ich. So ein
ja, Regenradar wäre ja für mich, dass du irgendwie von oben auf das Land guckst und siehst, wie die Wolken ziehen, oder das meinst ja, du nicht, genau. Oder? Ja,
genau. Doch, das meine ich.
Das hab ich nicht gefunden, das weiß ich nicht, nein.
Und was war das, was du gerade meintest?
Ich kann für jeden Tag sehen, wie hoch die Regenwahrscheinlichkeit
ist. Ah, okay,
ist,
also wie viel
Regen gerechnet wird.
Ja, okay.
Ja, genau.
Ja, okay. Weil ich nutze Wetter Online quasi für Regenradar. Mhm. Also nicht oft, aber immer dann, wenn ich mir unsicher bin, ob jetzt da viel Regen runterkommt oder nicht, vor einem Joggen oder sowas. Mhm. Aber meistens gucke ich einfach nur kurz raus und dann weiß ich ja schon, ob es viel regnet oder nicht.
Aber das könnte ich im Breezy Weather tatsächlich sehen, für wann Regen angekündigt ist.
Ja, yeah, genau. Aber ich gucke halt schon dann auf die Karte drauf, weil manchmal zieht das ein bisschen weiter südlich einen Kilometer vorbei und ich laufe aber nördlich rum oder sowas.
Ja, okay. Hm?
Oder halt auch so, naja, wann zieht der Regen jetzt tatsächlich vorbei? Ist das jetzt in 5 Minuten oder ist das jetzt in einer Stunde, bin ich jetzt voll im Regen? Solche Sachen. Dafür ist dann halt der Regenradar mit der Karte dann halt doch praktischer.
Ja.
Aber wie gesagt, das brauche ich 5-mal im Jahr oder so.
Ja. Wir brauchen das, wenn wir mal eine längere Wanderung machen, natürlich. Welche Klamotten wir einpacken müssen, aber ansonsten
ähnliche Use Case.
Ja, viel Wetterbericht gucke ich dann auch nicht.
Genau. Ja. Genau. Gut.
Gut, gut.
Dann kommen wir zu den Medientipps. Ich habe mal wieder ein Buch gelesen. Tatsächlich noch nicht ganz fertig. Doch.
Oh.
Und zwar zu Storytelling. Und das Buch ist vom D-Punkt Verlag. D-Punkt Verlag gehört mittlerweile auch zum Rheinwerk Verlag. Beides gehört schon länger zum Heise Verlag. Genau. Und das Buch Storytelling kam in der 3. Auflage raus vor, ich weiß gar nicht wann genau, aber es kam halt vor einer Weile raus und ich habe es mal gelesen. Und ich verwende ja genauso wie du so ein bisschen Goodreads. Und dadurch, dass ich das Goodreads verwende, habe ich dann aufgefallen, nachdem ich die Hälfte des Buches gelesen habe, so, oh, das Buch habe ich ja schon mal gelesen, nur in der älteren Auflage. und dann fiel mir aber auf, dass die neue Auflage dann doch auf neuere Aspekte halt eingeht, für wie das Internet vor allem und Stories heute funktionieren, weil dann halt auch so Sachen eingegangen wird wie Social Media Posts, wo viel auf die ersten paar Zeilen draufgehen, oder es muss ein Bild dabei sein, damit die Leute da auch drauf gucken, tatsächlich auch drauf gucken. Oder halt auch so Shortform-Content wie TikTok oder sowas dann halt auch. Das geht also von vorne bis hinten einmal alles durch. Geht auch auf KI-Thematiken ein in allen möglichen Aspekten. Also sowohl in guten als auch in schlechten Aspekten quasi.
Mhm.
Und da konnte ich jetzt, das Buch kam übrigens im Mai 2025 raus, also es ist noch relativ jung, die dritte Auflage. Und man merkt aber richtig, dass es halt aktuell ist, dann halt auch. Und weil sonst hast du halt ein paar Sachen, wo du denkst, ja, okay, stimmt schon, aber heutzutage funktioniert die Welt anders. Auch wenn du so Sachen wie, wenn du YouTube-Videos guckst, dann merkst du meistens ja dann auch, dass in den ersten 5 Sekunden schon diverse oder 10 Sekunden oder sowas schon ein paar Szenen aus dem Video gezeigt werden, damit du weißt, was dich erwartet, damit die Leute nicht wegklicken. Auch sowas wurde halt mit thematisiert.
Mhm.
Kann man gut und schlecht finden, aber da wird es halt einfach auch so thematisiert, wie man das dann auch mit reinbauen kann. Und dieses Mal lese ich das Buch halt aus einem anderen Blickwinkel als letztes Mal, weil ich dieses Mal ja sehr selbstständig bin und halt auch überlegen muss, okay, wie baue ich irgendwelche Stories für Vorträge zum Beispiel oder LinkedIn-Posts, die ich bisher noch nicht geschrieben habe, oder für Podcasts oder für was auch immer, damit die Sachen auch im Kopf hängen bleiben und Leute an mich denken oder sowas dann halt. Ne?
Mhm.
Genau, und das fand ich eigentlich auch ganz schön. Auch, weil da auch so ein paar Sachen mit thematisiert werden, wie, was machen wir denn mit, also die Covid-Pandemie wurde halt auch mit thematisiert, weil dann auch so Sachen wie Verschwörungserzählungen, Ideologien, Mythen auch mit behandelt werden, weil das ja auch Storytelling ist, effektiv. Und warum das so drin ist. Alles mit Beispielen und so weiter. Das ist schon spannend geschrieben. Weil man dann erstmal so, wenn man das mal richtig durchdringt, okay, was sind auch Bestandteile von so einer Story? Weil dann gehören auch nochmal so Sachen bei mit, es gibt einen Helden und erst funktioniert, wird er eingeführt und so weiter.
Mhm.
Am Ende werde ich wahrscheinlich eh wieder die Hälfte vergessen oder mehr als die Hälfte vergessen.
Machst du die Notizen während des Lebens?
Ich habe das bisher nie dran angewöhnt. Hast du dir schon mal angewöhnt, Notizen beim Lesen zu machen?
Ja. Ich habe ja die meisten Bücher als EPUBs, die DRM-frei sind. Und ich kopiere mir zum Teil auch Sachen aus den Büchern raus, ja.
Ja, klappt das für deinen Workflow so? Weil ich finde immer, wenn ich am Lesen bin, dann bin ich am Lesen. Da habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig.
Ja, das klappt für meinen Workflow, wenn ich nachher mir Notizen mache, was ich behalten habe oder was ich übernehmen möchte. Ja.
Ja.
Und ich habe ganz früher mir sogar Fotos von den Seiten gemacht, die ich gerade gelesen habe.
Ja. Ja, weil da finde ich ich lese das jetzt auf Papier, also gedruckt.
Mhm.
Aber ich finde, wenn ich das auf meinem E-Book-Reader lese, dann passt das. Also ja, könnte ich ein paar Anmerkungen oder sowas machen, aber irgendwie passt das für mich vom Workflow her nicht so richtig.
Ja.
Oder ich müsste mich dazu zwingen.
Ja, und in deinem E-Book-Reader könntest du ja sogar setzen und markieren.
Ja. Aber eigentlich müsste ich halt eine Zusammenfassung für mich selbst schreiben, damit es halt hängen bleibt.
Das ist so. Hm?
Ja, weil wenn ich ein bisschen was markiere, also pff. Aber ja.
Ja, aber du kannst halt die markierten Sätze exportieren und dann weiterverarbeiten zum Beispiel. Das geht.
Ja, genau. Aber bisher habe ich das irgendwie nie gemacht.
Mhm.
Ja, genau. Aber das Buch finde ich grundsätzlich gut.
Spannend, gut.
Muss ihn aber noch fertig lesen.
Ja, und dann findest du es wahrscheinlich total scheiße und dann sagst du, ich möchte das wieder gelöscht haben aus der Episode. Nein, gut, prima.
Ja, kommen wir zu deinem Medientipp.
Ja, ich habe einen kleinen Medientipp. Ich habe einen Blogartikel gefunden und das vom Autoren von Super Productivity. Das ist ein Taskmanager und der hat Open Source Productivity Apps in einer auf einer Webseite zusammengestellt und hat geschrieben, was deren Features sind, was sie besonders gut können, was sie besonders schlecht können und für welchen Anwendungsfall die geeignet sind.
Mhm.
Und ich fand die eigentlich richtig, den Artikel richtig gut,
um
mal einen Überblick zu bekommen. Und es gibt tatsächlich gar nicht mal so wenige Open Source Productivity Apps.
Mhm.
Also da sind auch so Sachen wie Joplin als Notizanwendung sind da reingefallen, weil da kann man auch mit Aufgabenverwaltung machen. Task Warrior ist drin.
Ja.
Beispielsweise. Was habe ich noch? Vicuña ist drin, das, was ich momentan benutze. Trillium Notes kannte ich vorher nicht, oder kenne ich schon vom Namen nach. Nextcloud Tasks ist drin, Planify, Organize, To-Do.txt. Und um Überblick zu bekommen, ist der Artikel wirklich klasse. Und es ist nicht so, dass er seine App als die Lösung für alles sieht, das, was ich ganz okay finde. Also es sind auch Screenshots aller Apps drin, wenn ich das richtig sehe. Und es lohnt sich, da mal reinzugucken, wenn man auf der Suche ist.
Ja, das heißt, was guckst du dir gerade an?
Vicunia heißt das. Das ist eine selbst gehostete App, die auf dem Server läuft und die eine Android hat, die gerade im Beta-Stadium ist, weil ich das gerne selbst gehostet haben möchte. Ich wollte ja von Todoist weg.
Ja.
Und Vicunia bietet einige sehr interessante Features an. Reden wir vielleicht separat nochmal drüber.
Ja, wenn es der Test bestanden hat.
Genau. Super Productivity habe ich auch 3 Wochen intensiv getestet, habe einen Großteil meiner Aufgaben transferiert und habe gemerkt, dass irgendwann der Sync zusammengebrochen ist und das war dann nicht das, was ich haben wollte. habe da jetzt auch einen Blogartikel zugeschrieben, den können wir auch gerne verlinken.
Ja.
Ja, ich habe gemerkt, dass es schwierig ist zu testen, wenn man nicht all in geht. Also wenn man sagt, man macht das nebenbei mal mit oder man benutzt eine Distribution mal nebenbei, dann kriegt man halt nicht das raus, ja. was man rausbekommen möchte.
Ja, das gilt eigentlich für fast alles.
Ja.
Egal, ob auch Technik oder nicht.
Auch das, ja.
Ja. Gut.
Das dazu, genau.
In dem Sinne war es das für heute.
Ja, wenn ihr noch Pläne habt für 2025 oder 2026, zögert nicht, uns die mitzuteilen. Kommt in den Chat, das ist immer nett. Oh, das reimt sich. Der Chat ist in einer Matrix-Raum-Version 6, den wir noch auf eine höhere Version pushen werden in die nächsten Tage, wenn Matrix mit der Federation wieder zurechtkommt. Und dann, ja, ihr seid herzlich willkommen und sind nette Leute da, mit denen man sich gut austauschen kann.
Ja, und dann gibt's da noch dich.
Ja, eine Kröte müsst ihr schlucken.
Genau, in dem Sinne, frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr und bis später mal. Ciao.
Tschüss.